Okay, ja dann hallo, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Veranstaltung der Association Anti-Allemande Berlin. Es ist ein Vortrag mit Martin Dornes zur Kritik der Überwindung von Geschlecht, Subjekt und Geschichte im Poststrukturalismus und in den Gender Studies. Also ich werde jetzt erstmal kurz einleiten, vielleicht ein paar technische Sachen sagen, wie zum Beispiel nicht auf die Fensterbänke sitzen, auch wenn es sonst ein bisschen voll wird, das wurde uns hier gesagt. Und dann wird Martin den Vortrag halten und dann machen wir eine kurze Pause wahrscheinlich, so 10 Minuten, und dann gibt es danach noch Gelegenheit zu diskutieren. Ja, also vorab ganz vielen Dank an das Max und Moritz, dass wir heute hier die Veranstaltung noch durchführen dürfen. Die wurde uns gestern schon mal so halb abgesagt, weil es gestern bei einer Veranstaltung von Justus Wertmüller und Thomas Maul hier einen Eingriff quasi gab auf die Veranstaltung. Es waren so 10 bis 15 Gestalten, die meinen, die Veranstaltung stören zu müssen. Und da muss dann wirklich die Polizei dazwischen gehen, weil die wirklich auch Leute geschubst haben. Die haben hier Bierbänke durch die Gegend geworfen. Wird dann wohl auch im Max und Moritz hier keine Veranstaltung mehr stattfinden können. Zumindest nicht von der Redaktion Bahamas und wahrscheinlich auch ansonsten keine politische Veranstaltung mehr. Und deswegen trinkt viel Bier. So, das Dankeschön ist total, es war sehr knapp, dass wir das hier noch machen dürfen. Und ja, wir hoffen, dass es dann ruhig bleibt, weil das sieht im Moment doch wohl so aus. Also die Leute, die es gestern waren, das waren Leute von der Gruppe Zusammenkämpfen aus der Lunte in Neukölln. Also wer da wohnt, lasst euch nicht blöd anmachen. Ja, okay. Dann noch ein technischer Hinweis. Da hinten steht ein Büchertisch von der Hummel-Antifa. Da kann man ganz viele tolle Bücher aus dem Saira-Verlag erwerben. Unter anderem auch das Buch Gegenaufklärung, der postmoderne Beitrag zur Barbarisierung der Gesellschaft, das von Alex Gruber und Philipp Lennart herausgegeben wird. Und da hat der Martin auch was drin geschrieben, nämlich den Aufsatz der Meister aus Deutschland zur Kritik der Ideologie des Todes. Ja. Gut, dann noch kurz was zum Referenten. Martin Dornes lebt in Leipzig, studierte Philosophie, Ökonomie und Erziehungswissenschaften. Er veröffentlichte Texte über Ideologiekritik, Antisemitismus, Krisentheorie und materialistische Gesellschaftskritik. Ja, der Vortrag steht unter dem Titel Sex ist nur ein Konstrukt, eine Kritik an der Überwindung von Geschlecht, Subjekt und Geschichte in Poststrukturalismus und Gender Studies. Dann sage ich erstmal kurz was dazu, wie wir darauf gekommen sind, diese Veranstaltung überhaupt zu machen. Also es ist ja so, dass der Poststrukturalismus und auch gerade die Gender Studies und da die Queer Theory von Judith Butler, die ja auch dem Poststrukturalismus zuzuordnen ist, gerade total angesagt ist, kann man sagen. Also in der Universität geht eigentlich nichts mehr ohne Poststrukturalismus und ja, auch die Queer Theory und die Gender Studies sind ja mittlerweile mehr oder minder Mainstream angekommen. Das heißt, wenn man Gender Studies studiert, hat man gute Aussichten auf einen Platz in der staatlichen Verwaltung, wo man dann sich um das Gender Mainstreaming verdient machen kann. Das alleine ist auch schon ein guter Grund, aber die andere Sache ist ja auch, dass die Kritik von Butler, die kritisiert ja also das Geschlechterverhältnis auf so eine Art und Weise, dass sie sagt, das Grundproblem ist ja die heteronormative Matrix, also dass es irgendwie in den Köpfen der Menschen in der Gesellschaft so klare Bilder von männlich und weiblich gibt und Bilder von männlicher und weiblicher Subjektivität, die dann natürlich auf die Individuen repressiv wirken. Also dann gibt es natürlich eine Erwartungshaltung, wie hast du dich zu verhalten als Mann oder als Frau, und wenn du dich halt irgendwie anders verhältst, dann wirst du komisch angeguckt oder ja, wenn du dich dort gar nicht einordnen möchtest, dann stößt man auch oft auf Unverständnis. Und deswegen ist es ja erstmal auf jeden Fall eine gute Sache, dieses Geschlechterverhältnis zu kritisieren. Und Butler ist dann ja auch gerade in der Linken so groß rausgekommen und hat so einen hohen Stellenwert, weil sie das halt vermeintlich besonders radikal kritisiert, dass sie halt sagt, Geschlecht, das gibt es gar nicht. Also es gibt nicht nur, das gibt es nicht in einem eigentlich biologischen Sinne, sondern es ist alles gesellschaftlich konstruiert. Das heißt, nicht nur die Geschlechterrollen sind konstruiert, sondern auch das biologische Geschlecht ist eigentlich konstruiert. Und da denkt man ja, okay, da haben wir jetzt einen richtig guten Ansatzpunkt, um diese ganzen repressiven Mist sozusagen zu kritisieren. Aber was dann ein bisschen aufstößt und was dann komisch ist, dass Judith Butler trotzdem also trotz ihrer radikalen, vermeintlich radikalen Kritik an sowas wie ja, irgendwie hetero, Zwangsheterosexualität und irgendwie Geschlechterrollen, trotzdem ja, Banden wie die Hamas und die Hisbollah irgendwie als Teil einer globalen Linken einordnet, ne, von der sie sich also vielleicht inhaltlich distanziert. Sie sagt, okay, also da gehe ich natürlich nicht mit. Kopftuchzwang finde ich vielleicht nicht so gut und die Ermordung von Schwulen und antisemitischen Terror finde ich vielleicht nicht so gut, aber im Grunde ist es Teil einer Linken und da muss man sich mit auseinandersetzen. So, und da fragt man sich natürlich, was das für eine radikale Kritik ist, wo das auch nur denkmöglich ist, dass man sich irgendwie positiv auf diese wirklich antisemitischen und islamfaschistischen Bewegungen ja, bezieht, die in ihren Herrschaftsgebieten die Scharia durchsetzen, wo Schwule um ihr Leben fürchten müssen und wo eine Frau ohne Kopftuch als Schlampe geoutet und auf der Straße angegriffen wird und im Zweifelsfall auch sanktioniert von den Banden. Das ist ja, also das stößt einen ja erstmal ziemlich vor den Kopf. Ganz, also auch eine extreme Ausprägung findet das dann bei Christina von Braun, die hier die Gender Studies macht in Berlin, die ja zum Beispiel auch das Kopftuch erstmal als ein ja, emanzipatorisches Abwehrmittel quasi gegen den penetrierenden westlichen Blick abfeiert und gar nicht darüber reflektiert, was das für die einzelnen Individuen, die vielleicht in einer Gesellschaft oder in einer Untergesellschaft aufwachsen, wo das Kopftuch ihnen zwangsverordnet ist und wo eine selbstbestimmte Sexualität für Frauen überhaupt nicht denkbar ist, was das für die bedeutet. So. Und da bezieht sich halt affirmativ drauf und ja, also ganz krass ist halt dieses Beispiel, wo sie zu weiblicher Genitalverstümmelung schreibt, dass man das ja auch nicht von irgendeinem westlichen Blick aus kritisieren dürfe, weil das Problem dabei sei, also es sei eine ganz andere Kultur, da dürfte man jetzt nicht dieselben Maßstäbe anlegen und dem zugrunde läge irgendwie ein Bild von Sexualität, was irgendwie auf Orgasmusfähigkeit sich konzentriert. Also das heißt, Genitalverstümmelung ist im Prinzip auch nur eine andere Art und Weise, mit Sexualität umzugehen, die im Prinzip nicht besser oder schlechter ist als irgendwie ja, die Verhältnisse im Westen, wo man sich dann über sexistische Werbung oder so aufregt. Also bei Foucault, zu dem Martin auch ein bisschen was sagen wird, gibt es da ähnliche Phänomene. Also da zum Beispiel dieses Wert Überwachen und Strafen ist in der Linken ja auch also immer ein großes Thema und die ganzen Begriffe, die damit einhergehen, also das Panoptikum und so weiter und so ein bestimmter Begriff von Überwachungs- und Kontrollgesellschaft, da sehen halt auch viele Linke dann einen positiven Ansatzpunkt und also die phänomenologische Beschreibung, die er in diesem Buch vornimmt, ist wohl auch gar nicht so schlecht. Aber andererseits muss man sich dann auch wieder fragen, wie er dazu kam, die Revolution im Iran gut zu heißen, wo die Mullahs dann die Macht übernommen haben. Und ja, bis heute sind da ja schreckliche Zustände und es sterben fast täglich Menschen auf der Straße, die einfach nur ihr Recht auf ein, ja, auf ein selbstbestimmtes freies Leben irgendwie ohne Scharia einfordern. Gut, also dann ist halt die Frage, wie kommt das, dass diese angeblich besonders radikalen Theorien, die irgendwie scharf mit Kategorien wie Geschlecht und Subjekt und so weiter ins Gericht gehen, wie das möglich ist, dass die sich, dass es da überhaupt möglich ist, daran zu denken, so eine Barbarei irgendwie gut zu heißen. Gut, also jetzt zur Überwindung von Geschlecht, Subjekt und Geschichte. Die Überwindung muss dabei wohl in Anführungszeichen gesetzt werden, weil es in vielen Spielarten des Poststrukturalismus mehr darum geht, Begriffe wie Geschlecht, Subjekt und Geschichte für überflüssig, abstrakt und falsch und tendenziell repressiv zu erklären, ohne dass eine dialektische Auseinandersetzung stattfindet. Diesen Trend gibt es nicht nur auf theoretischer Ebene, etwa bei Butler, die Sex wie Gender als soziale Konstruktionen angreifen und einfach überwinden möchte, sondern auch in den niederen Gefilden der radikalen Linken, wo die dialektische Betrachtung entgegen eigener Beteuerung ohnehin unter Generalverdacht steht. Weil der Zwang, sich als Mann oder Frau zu verhalten, all die Zuschreibungen und Erwartungen, die einem automatisch zugemutet werden, als verletzend und einschränkend erkannt werden, wird Geschlechtlichkeit überhaupt verdächtig. Aus der Erkenntnis, dass es so etwas wie natürliches Begehren in einem archaischen Sinne nicht gibt, also dass was die Subjekte begehren, immer durch die Sozialisation und damit vermittelt durch tausende Jahre Menschheitsgeschichte vorgeprägt ist, wird die Forderung, von dieser Geschichte zu abstrahieren, daraus wird die Forderung, von dieser Geschichte zu abstrahieren, und als das polymorph perverse Triebbündel zu agieren, als das Freud den Säugling beschrieben hat. Also damit ist gemeint, dass halt irgendwie, dass ich Begehren überhaupt noch an Geschlechtlichkeit bindet, weil Geschlechtlichkeit an sich ja irgendwie so tainted ist, dadurch, dass das irgendwie mit Repression einhergeht. Dadurch wird dann halt dieses polymorph perverse Triebbündel, was sich an gar nichts mehr bindet, quasi angefordert. Ja, gut, dann. Dann würde ich sagen, übergebe ich einfach an den Martin. Ja, also wir hoffen halt, dass der Vortrag jetzt mal ein bisschen da Licht ins Dunkel bringt, ob es da wirklich einfach in der Theorie schon angelegt ist, dass diese Theoretiker sich dann positiv auf diese seltsamen Bewegungen beziehen oder ob das einfach nur ein Fimmel ist und die Theorie im Prinzip weiter brauchbar. Also da geht es halt darum, wie man es kritisieren kann und ob da überhaupt was dran sein kann, wenn das irgendwie dann solche Ergebnisse zeitigt konkret.
Ja, okay. Ich danke für die Einladung. Erstmal die Frage, kann man das verstehen? Ist das okay? Ja, wenn nicht, dann müsst ihr das dann sagen. Also, der Vortrag, den ich halten möchte, läuft unter dem Titel Sex ist nur ein Konstrukt. Ich habe es jetzt also in der Vorbereitung nochmal unter einen anderen Untertitel gestellt, nämlich Sex ist nur ein Konstrukt oder die hilflose, wie gefährliche Suche nach dem sogenannten Anderen bzw. Konkreten. Ausgangspunkt ist halt die Beobachtung, die ja jetzt auch schon in der Vorbemerkung jetzt gesagt wurde und die von vielen auch geteilt wird, also dass in der Linken Foucault und Butler als Theorieansätze zurzeit das Sagen haben und ja, man kann sagen, dass durch sie Marx und Adorno weitgehend abgelöst wurden. Das geht also einher damit, dass das Reden von Konstrukten und Diskursen also bei der Linken Hochkonjunktur hat. So gelten beispielsweise, also wenn eine Kritik formuliert wird an Geschlecht oder an der Nation oder an der Rasse, dann werden diese eben gerne als Konstrukte bezeichnet und man meint damit eine tiefgehende Kritik geleistet zu haben. Speziell um gegen die Ungleichheit der Geschlechter zu mobilisieren, wird also im poststrukturalistischen Feminismus die Dekonstruktion als Mittel eingefordert und das geht einher mit der These, dass sowohl der Körper als auch das Geschlecht dieses Körpers als durch und durch politisch bzw. durch und durch von der Macht durchdrungen betrachtet werden. In diesem Kontext gelten dann universelle Vorstellungen, also ein Begriff von universeller Menschheit, der gilt dann als, wie man das dann so sagt, als eurozentristisch, als männlich, als kulturimperialistisch. Und die Frage, um die mein Vortrag kreisen soll, die lautet, welche negative Wahrheit und überhaupt welche Wahrheit drückt sich in derartigen Denkweisen, in derartigen Ideologien aus? Das sind zwei Teile des Vortrags. Also ich möchte wirklich an die theoretischen Grundlagen ran. Also ich werde großteils nur über Foucault und über Butler sprechen und weniger die aktuellen poststrukturalistischen und antisexistischen, antirassistischen Diskussionen um diese Leute herum aufgreifen, sondern also mich wirklich an diese Theorien heranmachen. Ich komme damit dann also erstens gleich zu Foucault, beziehungsweise, wie ich es genannt habe, zu Foucaults Machtphilosophie. Der Titel drückt dann also schon aus, Macht ist das zentrale Thema in der Philosophie von Foucault. Foucault betrachtete diese Macht, diese selten näher bestimmte Macht, als das wichtigste und zentrale Entwicklungs- und Integrationsprinzip der Gesellschaft überhaupt, zumindest in einer bestimmten Zeit in seiner Entwicklung, aber dazu kann er noch kommen. Und damit trifft er, könnte man so sagen, den Nerv der heutigen Gesellschaft, den Nerv der heutigen Zeit. Und zu fragen ist aber, ja, also worin dieser Nerv überhaupt besteht. Eine Antwort dazu soll einen Überblick über Foucaults Gesamtwerk bieten. Und zwar möchte ich dabei, also entgegen der eigenen Weisung von Foucault, der ja mal sagt in einem Interview, fragt mich nicht, wer ich bin, weil ich bin ja immer ein anderer. Und da gibt es ja so viele Brüche. Und da sind die Leute natürlich verwirrt, wenn ich mal das eine, mal das andere sage. Aber das gehört halt dazu. Und ja, also genau dieser Weisung möchte ich mich nicht unterwerfen, weil da würde ich dieser Ideologie selbst schon auf den Leim gehen und möchte stattdessen tatsächlich durch die verschiedenen Entwicklungen hindurch versuchen, sein Werk auf einen Begriff zu bringen. Die ja, zentrale Frage, könnte man sagen, die über allem steht, nennen wir es mal ganz schlicht, was heißt es, Mensch zu sein? Eine wichtige Antwort, mit der sich Foucault halt herumschlug, ist halt die Bestimmung des Menschen als ein sexuelles Wesen. Und ja, Sexualität bezeichnet er eben als nicht natürlich, sondern als historisch entstanden. So viel erstmal als Vorbemerkung dazu. Das, was genau das bedeutet, werden wir sehen. Das erste zentrale Werk von Foucault, das war also das noch weitgehend existenzialistisch geprägte Buch Wahnsinn und Gesellschaft. Also das erschien in den 50er Jahren. Und das, also wenn man das liest, klingt noch grundlegend anders als das, was man heute so unter derartiger Theorie versteht. Da ist er nämlich durchaus noch der Meinung, es gibt eine natürliche Sexualität und es gibt, es gibt Träume und es gibt eine Erotik und es gibt einen Wahnsinn und es gibt einen sogenannten Orient. Und diese werden von der gleichschaltenden Vernunft der kapitalistischen Klassengesellschaft unterdrückt und ausgegrenzt. Also das nennt er in dem Buch schon seine Repressionstheorie, die er dann später verabschieden wird. Also sein Kritikpunkt ist, dass durch die Ausgrenzung dieser sogenannten Anderen eine Ordnung hergestellt wird und er will gegen diese Ordnung mobilisieren und das sogenannte Konkrete gegen das Allgemeine, gegen das Abstrakte verteidigen. Also das Konkrete sind eben die Leute, die zu Wahnsinnigen erklärt werden. Das Konkrete ist das Reich der Lust. Das Konkrete sind die Träume. Das Konkrete sind der Orient und die werden eben unterdrückt. Es gibt eine Repression. Hinter dieser Konzeption steht bereits, also theoretisch ist das so eine Mischung aus heideggerschem Existenzialismus und marxistischen Ansätzen, und natürlich sehr viel Psychoanalyse auch. Und ja, die Konzeption orientiert sich sehr stark eben also an Nietzsche, wo eben halt die rauschvoll-lustvolle Vereinigung soll zum Durchbruch verholfen werden. Ich will das jetzt erstmal so vorab erstmal nur so darlegen, also komm da noch. Ja, das zweite sozusagen entscheidende und wichtige Werk, ebenfalls auch in den 50er Jahren, das war also die Ordnung der Dinge. Foucault vollzieht darin seinen Übergang, also von einem, sage ich jetzt mal, so um solche Schiffrin mal zu bringen, ne, von einem existenzialistischen zu einem strukturalistischen Denken. Und das geht ganz zentral einher mit seiner Bemerkung, dass er die moderne Gesellschaft kritisiert und diese sei dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch die Bühne der Geschichte betritt. Also der Mensch als Begriff, also erstmals wird vom Menschen gesprochen. Er sagt so, dass der zentrale Punkt bei der Durchsetzung dieses Menschen sei die Aufklärung gewesen, also speziell in ihrer Formulierung durch Kant. Von Kant kennen wir ja vielleicht die sozusagen sprichwörtliche kopernikanische Wendung, also alle Philosophie soll sich aufs Subjekt hinbewegen und vom Subjekt ausdenken und die gesamte Welt betrachten als vom erkennenden Subjekt überhaupt erst hergestellt. Und das bezeichnet er als eine Verdunkelung. Das ist in Wirklichkeit, also seiner Auffassung nach, keine Aufklärung, sondern es ist eine Verdunkelung. Und er verbindet das mit der Kritik, dass sich das Subjekt hier nur noch auf sich selbst bezieht. Also sozusagen der Mensch als Subjekt, und der bezieht sich einzig und allein nur auf sich selbst. Und das wird dann auch noch als Aufklärung verkauft. So als die Kritik von Foucault. Und er möchte, also er sieht den Ausweg, geht immer noch davon aus, dass die Gesellschaft eine repressive, eine unterdrückende Gesellschaft ist und also es eine kapitalistische Klassengesellschaft gibt, die die Einzelnen unterdrückt und sieht eben dabei aber eben schon hier auch zu Menschen macht. Und sein Ansatz zu diesem Zeitpunkt ist, auf die befreiende Kraft der Sprache zu hoffen. Die Sprache sei, und da orientiert er sich also an der Lacanischen Psychoanalyse, für die Sprache das Unbewusste ist und das Unbewusste eine Sprache. Also die Sprache entzieht sich dem, also halt eben unbewussten Charakter, weil wir sehr vieles sagen, wenn wir etwas sagen, sehr viel gleich viele andere Bedeutungen mitformulieren. Und aufgrund dieses Charakters soll also die Sprache den Charakter haben, den Menschen, oder eigentlich nicht den Menschen, sondern also die einzelnen Leute da irgendwie, also vom Menschsein zu befreien, weil die Sprache eben das Unbewusste ausdrücken würde. Und zwar geht es ihm da ganz speziell darum, dass der Mensch, also seine Endlichkeit, also ich rede jetzt trotzdem vom Menschen, auch wenn der das in dem Zeitpunkt nicht als Menschen bezeichnen will, aber, also worum es ihm geht, ist, die sollen ihre Endlichkeit entdecken. Die sollen entdecken, dass sie endliche, also demzufolge sterbliche Wesen sind. Das wäre ihnen nämlich als Menschen, als Subjekte verschlossen. Ja, dazu werden wir noch kommen. Was sich sozusagen durchzieht durch diese beiden von mir bis jetzt besprochenen Werke, also Wahnsinn und Gesellschaft und die Ordnung der Dinge, ist also, dass auf ein Konkretes zurückgegriffen wird. Also die Gesellschaft ist das Allgemeine, das Abstrakte, der totale Zusammenhang, und dem steht gegenüber sozusagen die vielen Einzelnen, die ursprünglich sind und die konkret sind und die, das sagt er dann in den Worten von Heidegger sehr gerne, also das Subjekt, das nach Freiheit strebt, das freiheitsstrebende Wesen, das wird also unterdrückt. Er greift also auf ein Konkretes zurück, und dieses Konkrete, so meine These, ist aber dem theoretischen und dem philosophischen Zugriff verstellt. Und dazu, um das besser deutlich zu machen, möchte ich einen Ausflug in die Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts unternehmen, um darzulegen, wie wurde zu verschiedenen Zeiten versucht, auf dieses Konkrete zurückzugreifen. Wie wurde auf dieses Ursprüngliche, auf das Einzelne, auf das angeblich Spontane versucht zurückzugreifen, und wie verfiel man überhaupt auf den Gedanken, so etwas tun zu wollen und tun zu müssen. Das führt uns zurück an den Beginn des 20. Jahrhunderts, nämlich im Übergang zur spätkapitalistischen Gesellschaft, in der also zunehmend die gesellschaftlichen Prozesse zunehmend dadurch gekennzeichnet waren, dass die gesellschaftlichen Zusammenhänge also zunehmend als naturhaft und biologisch und organisch erschienen. Also der Bruch mit dem Liberalismus des 19. Jahrhunderts bestimmte zu dieser Zeit das Denken. Und ja, die Nation wurde als Volk gedacht, zumindest in Deutschland, und ähnliche Tendenzen zeichneten sich auch in anderen Ländern ab. Und in dieser Zeit geriet auch die bürgerliche Philosophie, die also bis dahin weitgehend liberal orientiert war, geriet in eine tiefe Krise. Und eine existenzielle Krise. Und um euch eingangs also zu verdeutlichen, wie diese Krise reflektiert wurde, eine Bemerkung von Nietzsche, also etwas vorher schon, zu dieser ideologischen Zusammenballung, die sich da in den bürgerlichen Köpfen vollzog. Also Nietzsche meinte, nichts steht auf festen Füßen, es ist alles glatt auf unserer Bahn, und dabei ist das Eis, das uns noch trägt, so dünn geworden. Wir fühlen alle den warmen, unheimlichen Atem des Tauwindes. Wo wir noch gehen, da wird bald niemand mehr gehen können. Und die europäische Kultur befände sich in einer Tortur der Spannung und rase wie auf eine Katastrophe los. Ja, nach Hegel ist ja Philosophie ihre Gedanken in Zeit gefasst. Und ja, Nietzsche gelang es in diesem Zeitpunkt, also ja, die Zeit in diesen Worten halt meines Erachtens recht treffend auf den Punkt zu bringen. Eine theoretische Strömung zur damaligen Zeit, die durchaus damals sehr einflussreich war und die akademisch teilweise auch den Ton angab, war der sogenannte logische Positivismus, der quasi als Gegenströmung dazu betrachtet werden kann, gegen den sich also die Strömung, gegen die sich die bürgerliche Philosophie, die bürgerliche Kulturkritik, die sich dann sehr bald auf die Suche nach dem Konkreten begeben wollte und wird. Von denen setzten die sich also ab. Wittgenstein meinte zum Beispiel, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Oder Carnap formulierte, das denkende und vorstellende Subjekt gibt es nicht. Also die dann eher liberal orientierte bürgerliche Philosophie sagt, dass es so etwas wie Vernunft und Freiheit und sowas wie Spontanität eigentlich nicht gibt. Das ist also ein philosophischer Irrtum. Und die bürgerliche Kulturkritik, die reagierte auf diese Situation letztlich mit panischem Schrecken und versuchte sozusagen dieses Konkrete, was es nun nicht mehr geben sollte, in irgendeiner Weise zu retten. Da sprach man dann zum Beispiel von einer Krise der Lebenswelt oder man sprach von der Herrschaft des kalten und berechnenden Geistes. Man sprach, jetzt Max Weber zitiert, der kommt da dazu, die Entzauberung der Welt. Oder Heidegger zu zitieren, er kritisiert dann also die Vermassung, also dass das Individuelle und Vielfältige und Konkrete in der Masse aufgeht. Oder Wilhelm Dilthey, der sagte, der Erlebnischarakter unserer Dinge tritt immer mehr zurück und der Mensch selbst schaltet sich aus. Es wird also kritisiert, dass der Erlebnischarakter verschwindet. Die Krise der Lebenswelt, es gibt eigentlich kein Leben mehr. Es wird alles so kalt und starr und abstrakt. Das ist eine Reformulierung von Problemen, die durchaus auch schon von der materialistischen Kritik gestellt wurden, namentlich von Karl Marx. Aber jetzt, Anfang des 20. Jahrhunderts, werden sie antimaterialistisch aufgegriffen. Marx hatte bereits ganz früh in den Manuskripten die Reduktion des größten Teils der Menschheit auf die abstrakte Arbeit kritisiert und sie auf die Selbstzerrissenheit der kapitalistischen Gesellschaft zurückgeführt. Allerdings der ihm folgende Marxismus machte sich mit seiner Arbeitsontologie weniger die Ideen und Gedanken von Marx zu eigen, sondern entwickelte sich, um hier Stefan Breuer zu zitieren, eigentlich zum Geschäftsträger des Kapitals im Lager des Antikapitalismus, also eine pure Belobgudelung der freien und ungehemmten Produktivkraftentfaltung. Marxismus degenerierte zu so etwas Ähnlichem wie, nennen wir es, Sozialdarwinismus, also eine ewige Entwicklung hin zum Fortschritt. Und der Marxismus wurde eine Staats- und Unterwerfungsideologie, und zwar nicht erst mit Stalin und auch nicht erst mit Lenin, sondern das geht bis auf Engels zurück. Und so sah der Marxismus dann am Anfang des 20. Jahrhunderts aus. Im Gegensatz dazu brachten die bürgerlichen Kulturkritiker immerhin zur Sprache, dass es ein Problem mit so etwas gibt wie Verdinglichung. Und besonders scharf attackierten sie gerade die Wesensgleichheit des Marxismus zur positiven Wissenschaft. Beispielsweise Max Weber, durchaus nicht dumm, formulierte, die korrekte Sozialdemokratie drillt in den Massen den geistigen Parademarsch und führt bei ihnen eine Schutzpockenimpfung für die Interessen der herrschenden Ordnung durch. Er kritisierte, dass die marxistische Arbeiterbewegung noch die letzten Reste an individueller Autonomie kassiere. Beispielsweise mit ihrer Forderung nach einer Verstaatlichung der Produktionsmittel, die nach Webers Ansicht gerade nicht ein Zerbrechen des stählernen Gehäuses bedeuten würde. Das ist also die Beschreibung Webers für das, was in der Zeit passierte. Nein, vielmehr, sondern was dann eintritt, ist, dass auch noch die Leitung der Betriebe bürokratisch würde. An diesem Punkt stellten sich der konservativen Kulturkritik zwei mögliche Wege. Den einen Weg bestritt also Weber, der meinte, man müsse zumindest irgendwelche Reste individueller Bewegungsfreiheit retten. Das ist die eine Linie, also irgendwie innerhalb des Bestehenden gucken, was noch geht. Und die andere Linie fordert eine radikale Kehrtwendung gegen alles, was mit Wissenschaftlichkeit und Rationalität zu tun hatte. Dafür stehen im Großen und Ganzen drei Strömungen ein, die Anfang der 20er Jahre da so umwurbelten. Das ist erstens die Lebensphilosophie Dilthey's und zweitens die Phänomenologie von Edmund Husserl und drittens dann Martin Heidegger mit seiner Existenzialontologie, auf den dann ja Foucault und Butler maßgeblich zurückgreifen. So, die als Losung dieser Bewegung könnte man sagen, zu den Sachen selbst, das ist Zitat Edmund Husserl, darum sollte es gehen, darum das zu erfassen, was vor allem theoretischen Denken selbst gegeben ist. Also die Theorie hat die Wahrheit in Wirklichkeit verschleiert und sie kann sie nicht mehr erfassen, bringt sie auf Naturgesetze herunter, macht sie berechenbar, es gibt nur noch Zahlen und Verhältnisse und diese Theorie ist es also nicht. Was da in der Philosophie noch weiterbringe, sondern es müsse also darum gehen, etwas zu erfassen, was vor aller Theorie liegt. Also das wollte Husserl. Und damit wurde, und das ist diesem Denken durchaus anzurechnen, also es gab ja auch in der kritischen Theorie umfassende Auseinandersetzungen mit dem Husserl, Adornos Kritik der Erkenntnis, Kritik der Erkenntnistheorie oder so ähnlich, habe ich den genauen Titel nicht. Ja, also der hat den ja durchaus beispielsweise angerechnet, dass die was auf den Punkt bringen, nämlich also, dass sie die kapitalistische Identitätslogik versuchen zu fassen zu bekommen. Und genau das hatte ja, wie ich kurz vorhin dargelegt habe, der Marxismus eben versäumt und sich dabei eben nicht in die Tradition eben gerade von der marxischen Fetischkritik gestellt. Also es gibt eine Unterwerfung und es gibt eine Verstümmelung des Besonderen und diese wurde von den Strömungen durchaus korrekt herausgearbeitet. Und dabei wurde dann allerdings, um des Konkreten habhaft zu werden, um das, was sich den Begriffen entzieht, letztlich doch noch zu fassen, wurden allerdings das Besondere und das Allgemeine miteinander unauflöslich verschmolzen und das Konkrete, das man habhaft werden wollte, wurde so zu einem Inbegriff des Abstrakten. Ja, umstritten war bei dieser Sache, also bei diesen drei Strömungen, die sich dem Konkreten zuwenden wollten, die Frage, auf welchem Weg man überhaupt dieses Konkreten, was uns noch verstellt ist, habhaft werden wollte. Da gab es den schon erwähnten Wilhelm Dilthey, der das mit einer Geisteswissenschaft wollte. Also er meinte, jenseits von Subjekt und Objekt, die also das kalte und abstrakte und berechnende Denken über die Menschen bringe, gäbe es ein Erlebnis und dieses Erlebnis stünde quasi vor Subjekt und Objekt. Und man muss sozusagen auch an das ursprüngliche Erlebnis anknüpfen. Das war also sein Weg, den er vorschlug. Husserl hingegen meinte, dass man das Subjekt wieder gewinnen müsse, und zwar indem man die Struktur der menschlichen Umwelt untersuche, durch genaue Beschreibung und ging davon aus, wesensmäßig sei diese menschliche Umwelt heute und immer dieselbe. Und ja, er konzipierte eine Wesenslehre, die genau das ans Tageslicht befördern sollte. Also auch wieder ein Zugriff auf die Welt, die vor der Spaltung in Subjekt und Objekt liegen soll. Und dabei wurde natürlich, also einerseits gäbe es halt sozusagen den abstrakten Zusammenhang und andererseits die Lebenswelt, damit wurde also die Welt rigoros in zwei Teile verdoppelt und alles Erscheinende in seiner reinen Wesenslehre auf ein absolutes Ich zurückgeführt, und aber es durfte jetzt kein Spannungsverhältnis mehr geben zwischen dem Einzelnen und dem Besonderen, denn das, was man da in der Beschreibung erfasste, sollte ja unmittelbar konkret sein. Also man log sich da was in die Tasche. Man sagte halt so, wir sind jetzt tatsächlich dran am Konkreten und an dem, was absolut nicht vermittelt ist. Das scheint hier irgendwie, ich weiß nicht, bei euch auch oder nur bei mir? Naja.
Ich muss jetzt sagen, ja.
Ja. Okay. Ja, also das Spannungsverhältnis zwischen Begriff und Sache wurde damit aufgegeben. Und das verdeutlicht ein grundlegendes Problem, nämlich eine innere Dialektik, die dieser ganzen auf das Konkrete zielenden Kulturkritik innewohnt, nämlich, dass die Gewalt der Form, also die Gewalt des Abstrakten, gegen die man rebelliert, dass die in dieser Rebellion selbst noch einmal verstärkt wird. Und genau in diesem Problem sitzt auch dann der bekannteste und konsequenteste und durchaus auch radikalste Vertreter dieser Hinwendung zum Konkreten auf, nämlich Martin Heidegger. Der geht nun insofern am weitesten, als er dieses Subjekt-Objekt-Gehäuse und den Griff nach dem Konkreten gleich auf so fundamentale Weise lösen will, dass er der gesamten philosophischen Entwicklung Europas, also angefangen von Sokrates, unterstellt, dass sie nichts war als eine Herrschaft über das Konkrete und an deren Ende würde also die Welt heillos. Wir würden also heute, also damals in 20er Jahren, in einen Zustand der Heillosigkeit versinken und so die moderne Wissenschaft und Technik, die von Husserl und Dilthey als grundlegendes Übel angesehen wurde, da sagte also Heidegger, ja, das ist ganz schön schlimm, aber das ist nicht der wirkliche Grund des Übels, sondern der wirkliche Grund des Übels ist die gesamte abendländische philosophische und metaphysische Tradition überhaupt. Also die grundlegende Ablehnung der Metaphysik steht da im Mittelpunkt, die Ablehnung eines Unterschieds zwischen Begriff und Sache, die Ablehnung eines Unterschieds zwischen Subjekt und Objekt. Was er will, wie er rauskommen will, ist also den gesamten Verfall, so nennt er die Philosophiegeschichte, also alles seit Sokrates ein einziger Verfall. Und diesen Verfall konnte man überspringen, weil es gab nämlich vorher mal sogenannte seinsverbundene Epochen der Menschheitsgeschichte, in denen es also noch kein Subjekt und Objekt angeblich gegeben hätte. Und ja, die Nennkraft der Sprache, nennt er das, die könnte uns einen Zugang geben zu diesen seinsverbundenen Epochen und so konnten wir das wahrhafte Wesen der Dinge schließlich doch noch erkennen. Also können am Ende, wenn wir die Metaphysik beiseite sprengen, dann doch noch zum Konkreten hingelangen. Ja, aber Heidegger stand dann wieder vor dem Problem, also dasselbe Problem, das ich auch in Husserl stellte oder das ich auch in Dilthey stellte. Also er hielt am Ende letztlich auch wieder nichts anderes in der Hand als eben nur ein erkennendes Subjekt. Also weil das Subjekt nun mal das Beschreibende und Erkennende ist. Und auch das, was da den Verlauf des Verfalls überspringt und was die Nennkraft der Sprache zum Ausdruck bringen will, ist am Ende halt eben wieder ein Subjekt. Das nennt er aber nicht mehr so, sondern das nennt er nun mehr Dasein, um zu verdeutlichen, dass es ganz konkret und ursprünglich ist. Und ja, also es ist letztendlich ein Dasein, das sich zum Eigentlichen und zum Ursprung ausstaffiert und damit sieht es dann letztlich so aus, dass alles Seiende auf eine reine Identität mit sich selbst reduziert wird. Also das Einzelne, was mich umgibt, wird dann als vor aller Subjekt-Objekt-Spaltung ursprünglich gegeben betrachtet. Und jegliche Möglichkeit, dass das, was mich da umgibt, noch irgendwie kritisch zu durchdringen, wird abgeschafft, weil es darf ja eben kein kritisch durchdringendes Subjekt mehr geben, sondern es muss ja das ursprüngliche Dasein sein. Also das Allerkonkreteste ist letztendlich das Allerabstrakteste. Ja, und damit gerät die Suche nach dem Konkreten zur Abschaffung all dessen, was eben noch eine kritische Vermittlung bewerkstelligen könnte. Aber Heidegger, also ja, der war dann wirklich der Klügste von den Leuten und also der konsequenteste Denker unter den Leuten, die also sich da auf diese Suche nach dem Konkreten machten. Und dem war schon irgendwie klar, dass es da ein Problem gibt. Und das versuchte er philosophisch zu bewerkstelligen, auch sozusagen an dieses Problem noch ranzukommen. Und naja, da kam man auf eine sehr interessante Schlussfolgerung, nämlich also, wenn das Konkrete nicht greifbar ist und sich halt entzieht und nie da ist, dann könnte ja sein Wesen darin bestehen, dass es das Verschwindende ist, also das, was weggeht, also das, was immer schon vorab auf dein Ende hin orientiert ist. Und so formulierte er dann in seinem frühen Hauptwerk Seinen Zeit, oder eigentlich überhaupt sein Hauptwerk, der Tod ist die eigenste Möglichkeit des Daseins. Also das Wesen des Konkreten ist eben, dass es verschwindet, weil man es ja nicht greifen kann, weil es ja letztlich nichts ist. Also es strebt dem Tod entgegen. Und damit wird dann letztlich offenkundig, dass die Unterwerfung unter das Schicksal und dass die freudige Bejahung dessen, was ohnehin geschieht, da wird immer in blöder Weise immer Nietzsche herangezogen, so liebe das Schicksal, obwohl, naja, Nietzsche meinte das ganz anders, aber dazu komme ich dann vielleicht nochmal am Rande. Jedenfalls geht es darum, sich dem Schicksal zu unterwerfen und ja, so meine These jetzt quasi dazu, diesen kleinen Exkurs, dass letztlich jede Suche nach dem anderen zwangsläufig, wenn sie so konsequent ist wie Heidegger, genau an diesem Punkt landen muss. Also das Konkrete eben über den Tod zu denken und genau das ist, begegnet uns schon im allerersten Werk von Foucault, also in Wahnsinn und Gesellschaft und ganz speziell dann in der Ordnung der Dinge, dass der Mensch sich vom Menschen befreien soll, indem er einerseits das Reich der Lust entdeckt und andererseits aber seinen Tod, seine Endlichkeit. Und zwar dadurch, dass die Sprache befreit wird. Die Sprache mit ihrem unbewussten Charakter soll eben die Endlichkeit des Menschen ausdrücken. So, jetzt weiter zu Foucault.
Kann man vielleicht den Ton ein bisschen lauter machen und dass man die Fenster dann zumindest aufmachen kann?
Ja, von mir auch gerne. Oh, da kann ich immer ein bisschen rumsortieren, das ist gut.
Das wird nicht wirklich gehen, aber. Okay, dann kannst du vielleicht einfach ein bisschen näher ans Mikro stecken.
Näher ran, ja? So?
Ja,
das
ist das Mikro näher zu.
Ja, okay, so jetzt. Okay, ja.
Das ist so eine Birne.
Ja.
Das habe ich ganz verstanden.
Okay.
Wenn näher rangeht, ist es auf jeden Fall besser.
So, nun mache ich in der philosophischen Entwicklung Foucaults dann doch mal einen Sprung, weil ich kann nicht alles erzählen, was ich hier so habe. Das wird dann wirklich etwas länger dauern. Also ein Sprung in die 70er Jahre, hin zu dem erwähnten, also ja bereits erwähnten Werk Überwachen und Strafen von Foucault. In engem Zusammenhang stehen andere Schriften, namentlich eine Antrittsrede, die unter dem Titel Die Ordnung des Diskurses veröffentlicht ist und der erste Band des vielbändig konzipierten Sexualität und Wahrheit, da heißt Der Wille zum Wissen. Und hier deutet sich dann also im Denken Foucaults eine grundlegende Verschiebung an, und zwar die Macht selbst würde nicht bloß unterdrücken. Ich hatte ja vorhin gesagt, Foucault hatte eben die sogenannte Repressionstheorie entworfen. Die Repression, die das Konkrete unterdrückt. Und bei ihm stellt sich jetzt so dar, dass diese Macht eben nicht unterdrückt, sondern dass sie produktiv ist. Das ist so eine sehr gängige Formulierung von Foucault aus dieser Zeit. Die kommt da immer wieder und die wird halt namentlich von Butler, die genau an diese Phase Foucaults anknüpft, halt immer wieder formuliert, also dass Macht nicht nur unterdrückt, sondern dass Macht produktiv sei. Und ja, was, wenn die Macht also produziert, fragt sich, was produziert sie? Also sie produziert genau das, was sie unterdrückt, nämlich das Individuum. Der Mensch ist also nicht unterdrückt, sondern er ist selbst als Mensch Unterdrückung. Und in ganz engem Zusammenhang mit dieser These, dass der Mensch selbst schon Unterdrückung sei, steht also für Foucault in dieser Zeit, also im ersten Band von Sexualität und Wahrheit, der Gedanke, dass es gerade in dem Zusammenhang, wenn man vom Menschen als einem sexuellen Wesen spricht, dass genau da in diesem Punkt man Ja zu seiner Unterwerfung sagt. Also er sagt, diejenigen, die eine sexuelle Befreiung fordern, die eine Befreiung der menschlichen Triebe fordern, die eine Befreiung der Libido einklagen, er mag da, das sagt er recht offen, einerseits an sich selbst auch denken, also an sich selbst in 50er Jahren, aber eben auch die in dieser Zeit gesellschaftlich so recht aktiven marxistisch-psychoanalytischen Strömungen, also gerade eben im Kontext der 68er-Revolte, wo also das Entdecken der eigenen Lust und der eigenen Sexualität als Hebel der Befreiung galt. Und dem hält Foucault entgegen, wer Ja sagt zum Sex, der sagt Ja zur Unterwerfung. Dahinter steht, die Macht ist alles, also die Macht ist sowohl das Herrschende und die Macht ist auch das Unterdrückte. Und diese Macht ist keine Herrschaft, sondern diese Macht ist der immerwährende Krieg aller gegen alle. Also das unentwegte Kämpfen von nicht von Menschen, sondern von Kräftekonstellationen, die sich aneinander abarbeiten. Und ja, also das durchaus, sage ich jetzt mal, als Naturkonstante gedacht. Also die Gesellschaft ist gekennzeichnet von einem ewigen Kampf miteinander ringen von Kräften und Verschiebungen. Und diese alle zusammen stellen die Macht dar. Und diese Macht ist prinzipiell undurchdringlich. So, nun ist, und das möchte ich ja zu den Gedanken, zu diesen Gedanken von Foucault anmerken, gewiss nicht der Mythos einer lediglich unterworfenen Sexualität, diesen Gedanken Foucaults entgegenzuhalten. Aber da war übrigens die marxistische Psychoanalyse nach sich Wilhelm Reich in 20er Jahren auch schon so weit, das zu erkennen. Also, dass Sexualität nicht etwa einfach nur befreit werden müsste und dann kommt irgendwie der Kommunismus oder so. Ja, Foucault formuliert seine Gedanken unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, auf die ich jetzt näher eingehen möchte. Und zwar unter Bedingungen der reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital werden die Muskeln und Nerven der Individuen zu Momenten kapitalistischer Verwertung gemacht, also zu Momenten der kapitalistischen Maschinerie degradiert. Also der Kapitalismus wandelte sich vom 19. ins 20. und in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein grundlegend. Also wir haben es nicht mehr mit einer Gesellschaft zu tun, die den Einzelnen lediglich den Produktionsprozess kapitalistisch erfasst und äußerlich ausbeutet, sondern wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die sich, wie Marx das nennt, in der großen Maschinerie den gesamten Produktionsprozess unterwirft und die Individuen letztlich zu Anhängseln des Kapitals macht. Vor diesem Hintergrund formuliert Marcuse etwa, dass die einzelnen Menschen und ihre Fähigkeiten zu Abnormitäten verkrüppelt werden. Adorno in diesem Zusammenhang spricht von einer Veränderung der organischen Zusammensetzung des Kapitals. In einer veränderten organischen Zusammensetzung des Menschen, also in Anlehnung an die Formulierung von Marx, nach der das Kapital an dem Punkt, wo es immer mehr auf Maschinerie zurückgreift, sich verdinglicht und stabilisiert, zu einer zweiten Natur stabilisiert und die Gesellschaft immer undurchdringlicher wird, sich immer mehr verschleiert und fetischisiert. In diesem Zusammenhang spricht also Adorno davon, auch der Mensch selbst verändert sich. Also der Anteil an ihnen, der sie zu bloß Produktionsmitteln macht, steigert sich gegenüber jenem Anteil, der sie als menschliche Zwecke auszeichnet. Und damit kommt es bei den Einzelnen immer mehr und immer zunehmend zu einer unmittelbaren Identifikation mit der Gesellschaft. Dabei kommt es aber nicht nur zur Schwächung der ohnehin schon zwanghaften autoritären Individuen, sondern die Einzelnen wissen innerhalb derartiger Verhältnisse immer weniger zu unterscheiden zwischen dem, was sie selbst, quasi psychoanalytisch gesprochen, zwischen ihrem Ich, ihren Triebanteilen und ihrem Über-Ich. Das fällt also alles mit dieser Veränderung der organischen Zusammensetzung des Menschen in eins. Nach Marcuse werden die einzelnen Triebanteile zersplittert und es gibt schließlich keine Instanz mehr, die das Ich noch zusammenhielte, von der Widerstand ausgehen könnte. Die nach Freud noch ungesellschaftlichen, barbarischen, asozialen Triebe werden direkt vergesellschaftet, mobilisiert und sozialisiert. Die Einzelnen werden damit libidinös und aggressiv, wie Marcuse wiederum das sagt, an die wahren Form gebunden. Sie verwandeln sich in ein Bündel von Reflexen und Marcuse kommt von dem Ausgangspunkt zu der Formulierung, dass die Konterrevolution in der Triebstruktur verankert ist. Und unter diesen Bedingungen sind dann die Individuen tatsächlich ein Produkt des Kapitalverhältnisses und alles, was konkret aussieht, ist in Wirklichkeit eine Pseudokonkretion. Also es sieht konkret aus, ist aber in Wirklichkeit als konkretes Ausdruck des Abstrakten. Und das genau, diese gesellschaftliche Entwicklung ist der Hintergrund dessen, warum also das Konkrete entschwindet, weil dem Konkreten nicht habhaft werden kann, warum sich ab den 20er Jahren bürgerliche Philosophen auf die Suche nach der Lebenswelt machen. Und genau dieses subjektlose Subjekt ist letztendlich auch der Hintergrund dafür, warum Foucault formulieren kann, dass der Mensch selbst durch und durch von Macht durchdrungen ist, selbst ein Produkt der Macht ist und auch seine Triebe, also seine Sexualität, letztlich kein Ansatzpunkt der Befreiung sein kann. Also der Gedanke ist erstmal durchaus nicht falsch. Eigentlich zeigte bereits Karl Marx im ersten Band des Kapitals in seiner Verbformanalyse, dass es eine durchaus repressive Vermittlung in der kapitalistischen Gesellschaft gibt. Denn schließlich macht die eine Ware, die dir als Gebrauchswert erscheint, die andere, die dir als Tauschwert erscheint, zur Naturgestalt ihres gesellschaftlichen Ausdrucks. Also ein Verhältnis, ein gesellschaftliches Verhältnis erscheint als naturhaft. Und ja, um diese Rettung dieses anderen, dieses Gebrauchswerts, der eben nur noch zum Ausdruck des Tauschwerts wird, ist es durchaus auch schon Marx gegangen. Also dabei ging es durchaus auch schon, oder auch noch, oder jedenfalls auch, um eine Rettung des anderen. Und zwar, bei allen Problemen, die wir hier verhandeln, ist genau dies ein Auswälzen der Probleme, die Marx im Kapitel über die Wertformanalyse stellt. Aber der Unterschied ist, bei Marx war diese Problematik noch auf eine damals noch unabhängige Zirkulationssphäre beschränkt, während die gesamte Gesellschaft, die Produktion eben noch nicht durch und durch von kapitalistischer Verwertung durchdrungen war. Also Produktion und Kapitalismus waren sich in gewisser Weise noch äußerlich, es waren wie zwei Prinzipien. Und die gesamte Gesellschaft war noch nicht von der kapitalistischen Formierung durchdrungen, zumindest ersten Ansätzen. Marx erkannte zwar, dass es in die Richtung geht, also in diesem Sinn formulierte er eben, dass die formelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital übergeht zu einer reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital, dass also der Produktionsprozess und damit die Menschen selbst von der kapitalistischen Verwertung erfasst werden. Aber das war zu Marxens Zeiten noch nicht durchgängig so. Es war erst eine Tendenz, die sich abzeichnete. Und an diesem Punkt war es durchaus noch legitim, auf so etwas wie ein Konkretes zu hoffen. Es gab noch so etwas wie eine proletarische Erfahrung. Es gab noch durchaus Gründe, gegen die kapitalistische Verwertung des Gebrauchswerts zu protestieren und gegen die mangelnde Befriedigung menschlicher Bedürfnisse einzugehen. Also die Not und das Elend der Menschen waren durchaus noch ein Grund zu sagen, die Gesellschaft wird ihrer Funktion nicht gerecht und wir müssen gegen diese kapitalistische Verwertung protestieren. Also ein Widerspruch innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft selbst. Marcuse nennt das, es war noch eine zweidimensionale Gesellschaft. Aber das ist eine Konstellation vergangener Zeiten. Denn die Produktion hat eben den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang erfasst und stellt sich da seinerseits als zweite Natur, als ein absolut naturhafter Zwangszusammenhang und ist dieses Individuum dann einmal tatsächlich in kapitalistische Verwertung und in Gesellschaft aufgelöst, dann hat sich es eben mit dem Konkreten gegessen. Und eine in irgendeiner Weise sich möglicherweise revolutionär haltende Aufhebung der Individuation und ja, ein Rückgriff aufs Konkrete ist vor diesem Hintergrund dann eben kein revolutionärer Akt mehr, sondern letztlich ein Einverständnis mit der Gesellschaft, die alle Menschen erfasst hat. Also eine Zerstörung der letzten Momente, die es von Kritik noch geben könnte. Und genau das bringt Foucault auf den Punkt, aber eben nur teilweise. Sondern letztlich gibt es bei ihm dann nämlich doch noch so etwas wie ein Konkretes. Er lässt nicht davon, er kann nicht davon lassen. Und genau das ist sozusagen der Nervverdrehpunkt seines Denkens. Er sagt dann nämlich ja, ich sage es mit meinen Worten, also die Sexualität ist böse, die ist von der Macht durchdrungen und an die Sexualität kann man nicht anknüpfen, weil die ist ja selbst schon Unterdrückung, aber es gibt etwas schon jenseits der Sexualität. Er hofft darauf, dass eines Tages die Sexualität verschwunden sein wird, dass der Mensch kein sexuelles Wesen mehr sein soll und dann auch kein Mensch mehr, sondern, aber, was haben wir dann? Wir haben dann auf einmal Körper und Lüste. Also wieder das Konkrete, also die Sexualität, dass sie mit Macht durchdrungen ist, ist ein abstrakter Zwangszusammenhang und wenn wir den durchbrechen, was, würde ich mal, wenn ich Foucault einschätze, er sagen würde, eigentlich nicht richtig gehen kann, aber man müsste eigentlich, und dann hätte man aber Körper und Lüste, also will er am Ende wieder was Konkretes in der Hand haben. Ja, in diesem Kontext ist dann eben letztlich doch die Befreiung der Körper und der Lüste das Ziel dieser Theorie. Aber damit wird eben der, also wovon man sich verabschiedet, wenn man so denkt, ist, ja, vielleicht, was ja auch möglich wäre, die Sexualität selbst als widersprüchlich zu denken. Also, dass sie einerseits durchaus von Herrschaft durchdrungen ist, und aber andererseits eben auch durchdrungen, auch etwas Natürliches, was von Herrschaft durchdrungen wird, also in sich widersprüchlichen Wesens ist. Weil Foucault bricht es auseinander, abstrakte böse Sexualität auf der einen Seite, gute körperliche Lüste auf der anderen Seite. Und damit mit der Vertilgung dieses Widerspruchs werden dann eben auch die letzten Reste von Kritik, die eben an dieser Widersprüchlichkeit ansetzen könnten, die werden dann vertilgt. Ja, und damit kommt er, also mit diesem ganzen Ansatz, den er zu dieser Zeit entwirft, freilich tatsächlich dem nahe, wie ich es versucht habe darzulegen, also dass das Subjekt, also damit kommt er dem nahe, was aus dem Subjekt im Spätkapitalismus geworden ist, nämlich, dass es dieses Subjekt zunehmend zermalmt wird und diese Zermalmung, also dass es eben letztlich kein Subjekt gibt, sondern nur sich abwechselnde Kräfteverhältnisse, das wird von Foucault dann als anthropologische Konstante gehandelt und damit stellt er sich implizit genau auf die Seite jenes Prozesses, der das Individuum zerstört. So, es gab dann noch abschließende Bücher von, naja, abschließende, also er hat nach Sexualität und Wahrheit 1 nochmal 2 und 3 veröffentlicht dazu, unter dem Titel Der Wille zum, der Gebrauch der Lüste und die Sorge um sich. Da vollzieht er nochmal eine Wendung. Und zwar wird das Subjekt jetzt auf einmal wieder verteidigt. Also er sagt gerade, die Unterdrückung der Lüste und der Leidenschaften, das war was Gutes und wir haben seit der Antike das gemacht und das war gar nicht so schlecht, weil dadurch konnten wir nämlich handelnde Einzelne werden. Also klingt quasi auf einmal genau andersrum einerseits und klingt andererseits wieder, wie, als würde er zu seinem Anfang zurückkehren, nämlich also, dass man jetzt wieder ein Subjekt hat, was nach Freiheit strebt und was sich durchaus als Einheit formieren soll. So. Und damit allerdings würde ich sagen, dass die Radikalität dieser ethischen Wendung, also es wird in der Literatur manchmal als ethische Wendung gehandelt, weil das Subjekt wieder handeln soll, also sich verhalten soll, also bei all unserem Umhergetriebensein in den Kräftekonstellationen können wir uns halt doch noch irgendwie verhalten und so könnte jeder auf seinem Leben ein Kunstwerk machen und der heiteren Gelassenheit frönen. Und ja, was das Problem dabei ist, denke ich, also stellte sich Foucault vor dem, auf die Seite der Gewalt, die das Subjekt auseinanderfetzt, also im Band 1 von Sexualität und Wahrheit oder in Überwachen und Strafen, dann nimmt er nun Partei für genau die andere Seite dieser Angelegenheit, nämlich nimmt Partei für das gewaltförmige Zusammenschmieden dieses Subjekts. Also er sagt regelrecht, dass die Lüste unterdrückt werden müssen und dass man den Leidenschaften entsagen muss, und nicht ganz so extrem und nicht ganz so schlimm, alles so Maß halten, ist ein ganz wichtiger Terminus in der Phase. Aber damit wird eben genau die Gewaltförmigkeit letztendlich wieder affirmiert. Also, es kommt also zu einer Affirmation der gewaltförmigen Subjektbildung, die aber andererseits auch wieder nur die Wandlung innerhalb des Subjekts widerspiegelt, denn schon die Parteinahme für die Auflösung des Subjekts war ja letztlich eine Parteinahme für das Subjekt, nämlich für das Subjekt in seinem Zerfall. Also vorher hat er das Subjekt verteidigt als Zerfallendes und jetzt verteidigt er die Gewaltförmigkeit. Ja. Gut, jetzt noch abschließend zu Foucault, um das abzurunden. Um dann zu Butler überzugehen. Sein Ansatzpunkt sind also die Leute, die sich also dem Gleichen, dem Totalen, angeblich entziehen würden, die sogenannten Nicht-Repräsentierten, ist ein wichtiges Schlagwort. Und gerade eben in der von mir ausführlicher diskutierten Phase, also der von Überwachung und Strafen und von der Wille zum Wissen, soll es also letztlich darum gehen, einer bunten Vielfalt von konkreten Ansammlungen von Körpern und Lüsten zum Durchbruch zu verhelfen. Das klingt erstmal, also wir kennen ja von Adorno die Rede vom Nicht-Identischen, also dem, was sich eben auch dem Begriff entzieht. Und es ist ja gerade also im Diskussionszusammenhang der radikalen Linken sehr üblich, Adorno und Foucault also in Parallele zueinander zu setzen, weil es denen ja beiden genau darum gegangen sei. Also der Begriff der abstrakte Begriff, der das arme Einzelne umklammert, das Konkrete, und irgendwie will man dieses Konkrete befreien. Irgendwie klingt das ja auch sympathisch, weil man will ja ein lustvolles und sich entfaltendes Wesen sein und man will die Güter, die einen umgeben, irgendwie nutzen und genießen. Und ja, irgendwie sei das ja doch was recht Ähnliches. Also könnte man, also so geschieht das ja häufig, Foucault und Butler doch recht gut zusammendenken. Naja, und dazu wollte ich jetzt noch was sagen. Also die Frage ist eben, ob das wirklich so ist. Und ich hätte es ja vorhin schon mal angedroht, also nochmal auf Nietzsche sprechen zu kommen, weil ich denke nämlich das ist eine Reflexion auf die Nietzsche-Interpretation von Foucault einerseits und von Adorno andererseits ein wenig Licht auf diese Problematik werfen könnte. Es gibt da übrigens dazu einen Text, den kann ich empfehlen. Es gibt ja von Alfred Schmidt, glaube ich, und Willem van Rijn rausgegeben, ein Sammelband, schon auch wieder 20 oder lange her, jedenfalls Jahre, der hieß 40 Jahre Flaschenpost. Ziemlich krude Texte, großteils, aber einer ist von Norbert Rath und der heißt zur Nietzsche-Rezeption Horkheimers und Adornos. Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Der ist gut. Norbert Rath zur Nietzsche-Rezeption Horkheimers und Adornos. Also da kommt einiges her von dem, was ich jetzt in Nietzsche sage. Ja, also was für Nietzsche wichtig ist, dass er sowohl für Adorno als auch für Foucault der zentrale Denker ist. Und das könnte einen ja sagen, wieder zu einer Parallele verführen. So schreibt etwa, steht im ersten Kapitel der Dialektik der Aufklärung, was ja maßgeblich auf Adorno zurückgeht, findet sich die Formulierung, Nietzsche hat wie wenige andere die Dialektik der Aufklärung erkannt. Die Genealogie der Moral ist das unmittelbare Vorbild der Kritik. So, wenn man dann mal nachguckt, dass die Genealogie der Moral mal liest von Nietzsche, findet sich zum Beispiel folgender zentraler Satz, nämlich, Zitat, A, die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese ganze düstere Sache, welche Nachdenken heißt, all diese Vorrechte und Prunkstücke des Menschen, wie teuer haben sie sich bezahlt gemacht, aber wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller sogenannten guten Dinge. Ja, und auch der Foucault von Willen und zum Wissen oder von Überwachen und Strafen würde sich ohne zu zögern affirmativ auf diese Stellen stützen. Aber vielleicht lässt sich doch in Anlehnung an eine ursprünglich mal von Hegel stammende, heute dann auf Marx angewendete Formulierung, vielleicht lässt sich aber auch von einem doppelten Nietzsche sprechen. Für Foucault nämlich, der bezieht sich auf Nietzsche in seinem grundsätzlichen Hass auf das Allgemeine, in seiner Ablehnung auf das Allgemeine, die er einseitig als die Ursache von Gewalt und gegen das Besondere und für die Unterordnung des Besonderen erachtet. Also Nietzsche wird insofern von der einen Seite her doch nur verstanden, als Nietzsche interpretiert wird als einer, der die Metaphysik einfach nur beiseite geschafft hätte. Also Nietzsche wird durch die Augen von Heidegger gelesen, der ja auch großer Verehrer war. Anders stellt sich das aber bei Adorno dar. Das Grausen auf dem Boden der guten Dinge steht für ihn dafür, dass die Vernunft in die Barbarei zurückschlug. Dafür, dass die Vernunft am Beginn schon barbarisch war, das arbeitet Nietzsche richtig heraus. Und aber, sowohl Adorno als eigentlich auch Nietzsche beharren darauf, dass die Herrschaft der Vernunft auch den Menschen Glück versprach. Und Adorno rekurriert auf Nietzsche insofern, gerade als dieser den Schein der Vernunft nicht beiseite schieben wollte, sondern Nietzsche erweist sich so als alles andere als ein bloßer Antimetaphysiker, als der er oft verstanden wird und als der er bereitwillig von Nietzscheanern wie Heidegger und Foucault und eben Nietzscheanerinnen wie Judith Butler verstanden wird. Es geht also bei Nietzsche um alles andere als um eine Zerstörung der Metaphysik, sondern eben darum, ihr Grauen zu benennen, mit dem Ziel, tatsächlich ein gutes Leben für die Menschen zu ermöglichen. Und gerade an dieser Stellung zu Nietzsche lässt sich die konträre Stellung der kritischen Theorie zu Vernunft und Metaphysik auf der einen Seite und die von Foucault andererseits trefflich studieren. Es geht hier nämlich um keinen geringeren Unterschied als darum, entweder die Aufklärung voranzutreiben, hin zum Glück für alle Menschen, oder halt zum Rückfall zu gelangen, nämlich in die Barbarei des Krieges aller gegen alle, die bei Foucault letztlich eine Naturtatsache ist. Foucaults Schlingern zwischen der Auflösung des Subjekts auf der einen Seite und seiner Rechtfertigung als Ausdruck des Widerspruchs seines Denkens erweist sich letztendlich als eine verkappte Kumpanei mit der repressiven Gesellschaft. Also diese ganze Auflösung des Subjekts und dann wieder Rettung des Subjekts, das ist Ausdruck eines Denkens, was letztendlich immer auf diese Repression hinauszielt. Also das Konkrete wird gerettet, um das Abstrakte, was überhaupt erst eine Versöhnung schaffen könnte, letztlich beiseite zu schaffen. Und damit würde ich sagen, im Ganzen handelt es sich dabei um eine repressive Gesellschaftstheorie. Und es kommt nicht darauf an, was diese Theorie subjektiv vielleicht will, das trifft besonders noch mehr als auf Foucault, würde ich sagen, auf Butler zu, es kommt nicht darauf an, was eine Theorie subjektiv will, sondern, das erfordert dann allerdings Interpretation und genaues Lesen, es ist herauszuarbeiten, worauf sie objektiv hinzielt. Und die These, die ich halt hier mit dem entfalten möchte, ist, also die von Foucault, und wie wir dann sehen werden, von Butler, zielt eben objektiv auf Repression. Und das zeigt sich eben gerade in der Revolte gegen die Unterdrückung der Sexualität und im Hass gegen das Abstrakte, welches doch gerade das versöhnende Moment sein kann. Er strich mit seinem Denken eben gerade die Möglichkeit zu denken und kritisch zu durchdenken ein. Das zu Foucault und zu Butler. Butlers radikaler Dekonstruktivismus. Das ist nicht mehr so viel, aber es ist jetzt nicht in der Hälfte. Also, da möchte ich zwei Themen behandeln bei Butler. Und zwar erstens ihre Grundthese, dass der Körper ein Konstrukt ist und ein Produkt der Macht. Also wird vieles irgendwie, das werde ich sagen, ich nicht jedes Mal dazu, dass er an Foucault erinnert, weil das hört ja auch so. Und andererseits ihre These an der Befreiung von der Metaphysik, was sie eben auch natürlich mit Foucault und mit Heidegger verbindet. Ja, also was den Körper als Konstrukt betrifft, finden wir bei Butler folgende Formulierung: Der Körper ist vollständig von kulturellen Diskursen erzeugt und von der Macht durchdrungene Materie. Oder die Hannelore Bublitz, die sie also in der Junius-Broschüre, Judith Butler zur Einführung, recht lesenswert, weil gut erklärend, die sagt, der Körper selbst, also für Butler natürlich, ne, der Körper ist für Butler selbst ein Stück Gesellschaft und die Gesellschaft und ihre symbolische Ordnung materialisieren sich im Körper. Und nun nochmal Judith Butler, Körper von Gewicht. Die Materie der Körper wird neu gefasst als eine Wirkung der Machtdynamik. Also der Körper und seine Materie als Wirkung der Macht. Oder noch mehr davon, wieder Körper von Gewicht. Die Materie ist vollständig erfüllt mit abgelagerten Diskursen. Also gibt es eine Durchdringung der Materie mit abgelagerten Diskursen, die aber andererseits diese Materie wiederum hervorbringen. Butler sagt, sie will das Körperliche, sie verwendet den eigenartig schillernden Begriff der Materialität. Diese Materialität soll weder vorausgesetzt noch negiert werden. Butler sagt, ich will weder das eine noch das andere tun, im Körper von Gewicht nämlich. Und ich würde ihr in dem Zusammenhang entgegenhalten, es gelte sowohl das eine als auch das andere zu tun. Sowohl die Materie vorauszusetzen, als auch sie zu negieren. Aber was das genau bedeuten soll, führe ich aus. Kurz noch zum weiteren Verständnis von Butler. Also das biologische Geschlecht, das ist allgemein bekannt, aber mit der Vollständigkeit halber, das hier auch nochmal gesagt ist, das biologische Geschlecht betrachtet sie genau wie das gesellschaftliche Geschlecht, also Gender, als eine kulturelle Norm, die dann wiederum die Materialisierung der Körper regiert. Was ich einwende dagegen ist, dass es sich bei dem, was Butler da vorlegt, den Körper von Gewicht, großteils nur darauf beziehe ich mich hier, sei angeblich, sagen hier viele Leute, die sich darauf beziehen, die sagen ja immer, ja, im Unbehagen der Geschlechter, also in dem von 91, da hat sie das alles noch so gesagt, dass der Körper nur konstruiert ist, aber im Körper von Gewicht, da macht sie das alles ganz anders und viel komplizierter und viel verschlungener. Deswegen habe ich mich gleich nur auf das Körper von Gewicht bezogen. Ja. Also ich denke, auch hier wird der durch und durch von Gesellschaft durchdrungene Körper affirmiert, und zwar als positiver kritischer Ansatzpunkt affirmiert. Die sagt ja, die Materie ist vollständig erfüllt mit abgelagerten Diskursen. Und genau darüber, dass der Körper eben von Sprache durchdrungen ist, darüber, wie sie ja, das ist ja nicht schlimm, sondern das ist ja genau der Ansatzpunkt, den sie hat, also weil das sprachlich hergestellt ist, weil da Gesellschaft drin ist, und das ist ja das Skurrile und Schräge an dieser Theorie, also weil das alles von Gesellschaft durchdrungen ist, genau deswegen könnte man es eigentümlicherweise ändern. Kommt noch genauer. Zuvor nochmal Butler selbst. Es wäre nämlich, also so nimmt sie sich selbst immer wieder zurück, das zeichnet dieses Buch aus, und das meinen wahrscheinlich die Leute, die sagen, da ist sie viel reflektierter. Also sie sagt, es wäre aber falsch zu behaupten, der Körper werde vollkommen und erschöpfend sprachlich konstruiert. Und sie will auch keine Entkörperung betreiben, sondern sie versteht ihren Ansatz durchaus auch als eine Rückkehr zum Körper. Nämlich zum Körper als einem Ort der gelebten Möglichkeit, als einem Ort für eine Reihe kulturell sich erweiternder Möglichkeiten. Also man kann Butler durchaus nicht kommen, und da haben viele Antisexistinnen recht, wenn sie das sagen, es gibt ja bei Butler den Körper, und es ist ja gar keine Entkörperung, die da betrieben wird. Stimmt, das sagen die ganz ausdrücklich so. Die Frage ist, also was bedeutet und ob das nun gut oder schlecht ist, aber jedenfalls sagt sie es erstmal. Der Körper, es geht um eine Rückkehr zum Körper als einem gelebten Ort der Möglichkeit, als einem Ort für eine Reihe kulturell sich erweiternder Möglichkeiten. Also haben wir wieder mal den Rückgang im Konkreten. Sie will also Feminismus, schreibt sie, nicht, gerade nicht als eine Praxis der Entkörperung betreiben, nein, sondern sie will eben auf den Körper als Konkretes zurückgreifen. Das Dilemma dieses Ansatzes besteht darin, dass also einerseits der Körper durch und durch politisch sein soll, und also gesellschaftlich, und andererseits soll er aber wiederum auch nicht erschöpfend linguistisch, schreibt sie, konstruiert sein. Und diesem Dilemma liegt ein bei Butler vorliegendes grundlegend falsches Verständnis von Natur und Gesellschaft zugrunde. Ganz im Gegensatz zu ihren Selbstbekundungen stellt sie nämlich ein durchaus dichotomes Verhältnis von Natur und Gesellschaft auf. Also sie stellt die völlig abstrakt gegenüber. Das eine ist Natur und Natur ist natürlich. Und Gesellschaft ist Gesellschaft und das ist gesellschaftlich. Das steht sich also schlecht abstrakt entgegen. Das ist eine klassische Dichotomie, die eigentlich schon von Kant kritisiert wurde. Aber die, jetzt bringe ich ein bisschen Adorno, weil man den so gut versteht, aber die Objektivität des geschichtlichen Lebens selbst ist die von Naturgeschichte. Also ich kann es wirklich nicht mit besseren Worten sagen. Ne? Also das geschichtliche Leben selbst ist schon Naturgeschichte. Und das sogenannte Naturgesetz ist gerade eins der kapitalistischen Gesellschaft. Da steht also Gesellschaft und Natur im dialektischen Verhältnis zueinander. Das ist ein ganz früher Aufsatz zur Idee der Naturgeschichte in philosophische Frühschriften. Das sind ja in den gesammelten Schriften der erste Band. Das ist wirklich ein ganz, ganz guter Text. Den greift er dann später nochmal zurück in der negativen Dialektik und formuliert dann dort, die herkömmliche Antithesis von Natur und Gesellschaft ist wahr und falsch. Also sich Natur und Gesellschaft schroff entgegenstehen, ist laut Adorno sowohl wahr als auch falsch. Butler sieht aber diese Wahrheit daran nicht und erklärt dieses Gegenüberstehen einfach für falsch. Und damit zieht sie diese abstrakte Antithesis nur ein weiteres Mal durch. Das geschichtliche Sein, Entschuldigung, nun nochmal Adorno, das geschichtliche Sein in seiner äußersten geschichtlichen Bestimmtheit ist als naturhaftes Sein zu begreifen. Einerseits. Und andererseits ist die Natur da, wo sie als Natur scheinbar am tiefsten in sich verharrt, geschichtliches Sein. Also ein Konzept, in dem Natur und Gesellschaft sich gegenseitig ausschließen und gegenseitig ineinander enthalten. Und vor diesem Hintergrund erweisen sich Bartlers gegensätzliche Antinomien, die sind immer gegensätzlich, Bartlers Antinomien, beide als falsch. Weder ist der Körper durch und durch politisch formiert, noch lassen sich irgendwelche Reste davon abtrennen und am Ende gar ein Körper konstatieren, der ein Ort gelebter Möglichkeiten sein könnte oder der eine Reihe kulturell sich erweiternder Möglichkeiten schaffen könnte. Ganz in dem Kontext steht dann auch Bartlers Umgehen mit der Thematik Sex und Gender. Die klassisch feministische Entgegensetzung von Sex, in Klammern Natur, und Gender, in Klammern Gesellschaft, wird von Bartler durchaus zu Recht attackiert, aber dabei in falsche Identität aufgelöst. Denn nicht nur ist Sex immer schon, wie Bartler sagt, Gender, sondern, und diesen naheliegenden Schluss unterlässt sie zu ziehen, Gender immer auch schon Sex. Diesen Schluss aber kann sie nicht ziehen, weil sie eben keinen kritischen Begriff von Natur und Gesellschaft, also Sex und Gender, hat, sondern Gesellschaft letztlich reduziert auf Sprechakte, also wir reden miteinander und darüber konstituieren wir schon Wirklichkeit, Performanzen, also Subjekte stellen sich dar, und eben, ganz wichtig, Konventionen reduziert. Und am Ende dann purzeln bei ihr wieder die Körper und die Lüste als konkreter heraus. Obwohl sie doch, und wo sie recht hat, hat sie recht, durch und durch politisch sind. Komisch irgendwie. Ja, und eben, das hatte ich schon gesagt, absurderweise. Moment, da bin ich noch nicht. Also was an Bartler anzumerken ist, ne? Also der politische Charakter, dieses durch und durch durchdrungen sein von Gesellschaft, dem eben das Subjekt im Spätkapitalismus ausgesetzt ist, was Bartler ja mit Foucault durchaus erkennt, das beinhaltet eben ganz viel weniger und geringere Handlungsspielräume als selbst noch die Natur. Also das Geschlecht kann ich mir zur Not noch umoperieren lassen, wenn ich es möchte. Aber den gesellschaftlichen Zusammenhang und das, was eben Bartler auch anhand der Sprache formuliert, gibt es keinen Zugriff, sorry. Bartler unterliegt dem Trugschluss, Natur sei statisch und Gesellschaft sei veränderlich. Also ganz klassisches Bild, Natur ist das Unveränderliche und Gesellschaft ist veränderlich. Und deswegen muss sie sagen, Geschlecht ist nicht Natur, sondern ist Gesellschaft, weil Gesellschaft ist ja veränderlich und dann können wir es verändern. Ganz komischer Naturbegriff. Also komisch nicht, sondern wir kennen den aus den Naturwissenschaften, aber selbst dort eigentlich nicht mehr. Also spätestens nicht mehr seit Heisenberg. Also Bartler unterliegt dem Trugschluss, Natur sei statisch und Gesellschaft veränderlich. Und um die Vermittlung dieses falschen Gegensatzes dreht sich ihr ganzer Ansatz. Würde sie gleichzeitig Natur als veränderlich und Gesellschaft als statisch begreifen, und diesen Gegensatz unter Verweis auf die reelle Subsumption der Arbeit oder des Kapitals geschichtlich herleiten, dann ließe sich damit vielleicht keine dekonstruktivistische Praxis betreiben, denn jeder Ausblick auf ein konkretes wäre damit verstellt, aber das wäre doch immerhin ein Ansatzpunkt für eine materialistische Kritik des Geschlechterverhältnisses. Aber das macht sie nicht. Vielleicht komme ich jetzt mal, springe jetzt noch mal ein bisschen. Also Bartler spricht von, das ist ja auch häufig so eine Diskussion, ne? Also viele Gegner von Bartler sagen ja, die will das Subjekt abschaffen. Habe ich selber eigentlich auch ganz gerne schon gesagt. Stimmt ja auch irgendwie. Aber trotzdem ist es nicht ganz richtig. Die will es nämlich nicht abschaffen, sondern die will ein anderes Subjekt. Und das finde ich jetzt noch wichtig, da muss ich schon noch was dazu sagen. Also, mitnichten läuft Bartlers Ansatz hinaus auf eine Abschaffung des Subjekts und der Politik. Wäre es dies, also würde sie wirklich Subjekt und Politik abschaffen wollen, dann wäre sie nicht Poststrukturalistin, sondern Kommunistin. Aber ihr geht es um was völlig anderes, nämlich eben um ein anderes Subjekt und eben nicht wie Attacke um eine andere Welt, sondern um eine andere Politik. Schauen wir, was damit gemeint ist. Nötig ist laut Butler der Abschied von den universellen Kriterien für dieses Subjekt. Und zwar, das Subjekt ist kulturimperialistisch, das Subjekt, so wie wir es kennen, ist kulturimperialistisch, eurozentrisch und männlich. Das Subjekt soll also diese Eigenschaften verlieren. Also, und wenn wir dann ein Subjekt haben, was nicht mehr so eurozentristisch, nicht mehr sich am europäischen Konzept der Aufklärung orientiert und das nicht mehr gewaltförmig durch die ganze Welt bomben will, dann haben wir das in den Händen, was Judith Butler das andere Subjekt nennt. Und daran zeigt sich, dass die häufig geäußerte Kritik an der angeblichen Unwirksamkeit von Butlers Theorie ziemlich daneben liegt. Noch was zum anderen Subjekt. In einem Text formuliert sie, gibt es so etwas wie die Position von Butler, sie spricht also hier über sich, oder ist es nicht vielmehr nur die Grammatik des Subjekts, die uns dazu ermuntert, das so zu sehen? Also weil sie halt ich sagt und andere du oder sie zu ihr sagen. Deswegen wird das suggeriert, dass die Theorie Ergebnis eines Subjekts sei. Das ist aber vielleicht nur eine grammatische Suggestion. Hier kommt dieser seltsame Charakter der Sprache zum Vorschein, der also wirklich ihre Schriften grundlegend durchzieht. Die Sprache aber ist ebenso, wie Marx es in Grundrissen formuliert, ist das Produkt eines Gemeinwesens, wie sie in anderer Hinsicht das Dasein dieses Gemeinwesens ist. Also sowohl Produkt der Gesellschaft als auch diese Gesellschaft als Ganzes. Steht im Grundrissen. Das Verhältnis von Sprache und Gesellschaft ist also keineswegs so gestrickt, dass die Sprache, wie man marxistisch meinen könnte, eine bloße Funktion der Gesellschaft ist. Und wenn Poststrukturalisten sozusagen nur das meinen, also dass Sprache nicht bloß was Abgeleitetes ist, dann haben sie ja durchaus recht. Aber Butler löst andererseits die Gesellschaft wiederum in Sprache auf und will über die linguistische Konstruktion des Subjekts ausgerechnet auch noch beweisen, dass es veränderlich ist. Derweil ist aber die Sprache so zerstört und so degeneriert wie der Rest des gesellschaftlichen Verhältnisses ohnehin. Ja, das Subjekt laut Butler sprachlich konstruiert und sie betont, das bedeutet nicht, dass es determiniert ist, denn es wird ja durch die Sprache, durch Sprechakte, wie sie mit Verweis auf den Austin und vor allem auf Searle halt herausarbeitet, also US-amerikanische Sprachphilosophen, es wird immer wieder neu entworfen, im jeweiligen Sprechen nämlich miteinander. Und daraus ergebe sich an den Schnittstellen der Diskurse, wie sie schreibt, eine Handlungsmöglichkeit. Weil wenn das Subjekt immer wieder sprachlich im Gespräch hergestellt wird, dann kann man das ja auch anders machen, so meint sie das. Also Subjekt sei reine Konvention. Aber, und hier wieder mal Marx, das Geld entsteht nicht durch Konvention, so wenig wie der Staat, und damit eben auch nicht das Subjekt. Das Subjekt ist alles andere als Produkt von Konventionen, Interaktionen und Performanzen, sondern das Subjekt ist eben Resultat einer notwendigen Verdoppelung, in der sich der Wert in Staat einerseits und Ökonomie andererseits auseinanderlegen muss. Niemals haben sich irgendwelche Menschen darauf geeinigt, einen Gesellschaftsvertrag zu unterschreiben oder verabredet, Gold als allgemeines Äquivalent anzuerkennen, sondern die Existenz von Geld, Subjekt und Staat ergibt sich notwendig aus der kapitalistischen Gesellschaft und einzig in dieser Konstellation treten Individuen als handlungs- und kritikfähige Subjekte auf. Keineswegs ergibt sich die Handlungsfähigkeit, wie Butler meint, aus einem kulturellen Zusammenhang heraus. Sie meint ja eben, die westlichen Werte müssen sich nicht universalisieren, weil in jeder Kultur wird ja gehandelt und gesprochen. Und demzufolge kann man auch überall kritisch sein, weil überall gibt es Konventionen, die in Frage gestellt werden können. Aber genau so sieht es nämlich nicht aus. Also ein kritikfähiges Individuum braucht eben das, was unter Geld, Subjekt und Staat formiert. Und unter diesen Bedingungen wird eben ein Subjekt konstituiert. Kritik ergibt sich dann nicht aus dem kulturellen Zusammenhang heraus. Allerdings ist durch den Prozess des Zerfalls des Subjekts die Gesellschaft zwischenzeitlich in zweite Natur ausgeartet. Und das wohl meint Butler, wenn sie von Kultur spricht. Und damit, in dieser zur Natur erstarrten Gesellschaft, werden die Individuen dann tatsächlich, ganz so wie es Butler sagt, durch und durch politisch konstruiert. Die Handlungsfähigkeit kommt dann derartig herunter, dass sie sich tatsächlich, so wie Butler das meint, in einem diskursiven Umdeuten von Diskursen erschöpft. Damit sagt sie die Wahrheit über diese Gesellschaft, nur mit Kritik hat es überhaupt nichts zu tun. So, jetzt nur noch ein Abschluss. Also Abschluss, ich habe es mal überschrieben mit still senkt sich die Nacht hernieder. Die Dekonstruktion von Subjekt und Politik meint bei Butler also nicht deren Abschaffung. Dieses andere Subjekt und diese andere Politik bedeuten nichts anderes als die völlig im Einklang mit dem destruktiven Weltlauf des Kapitals stehende Degeneration des Begriffs der Menschheit, die heutzutage dazu führt, dass die Menschenrechte, einst staatliche Garantie des autonomen Subjekts, heute als Waffe gegen Israel gewendet werden. Dass sich dieser Staat, Israel nämlich, gegen diesen Weltlauf zur Wehr setzt und dabei das missachtet, notwendig missachten muss, was aus den Menschenrechten geworden ist, das ist ein Zeichen dafür, dass das sogenannte Projekt Aufklärung im Ganzen gescheitert ist, und zwar eben deshalb, weil es nicht mit aller Radikalität zu Ende getrieben wurde. Die Katastrophe ist, um hier mal den Poor zu zitieren, die Katastrophe ist wie immer Ausdruck mangelnder Radikalität und nicht etwa von zu viel Radikalität. Sie ist eben nicht Ausdruck eines zu universellen, eines zu eurozentristischen Verständnisses von Aufklärung, sondern genau das ist es, woran es mangelt. Als Staat steht Israel genau da für das, was Butler ablehnt, nämlich für das klassische, das moderne, das tatsächlich moderne, nicht postmoderne Subjekt und für die klassische Politik, die eben auf mehr hinaus wollte, als nur auf die Legalisierung der Barbarei der Völker. Butler geht es aber eben um ein anderes Subjekt und eine andere Politik. Und man müsse, jetzt kommt das letzte Zitat von Butler, man müsse ihm, dem Subjekt, was sie will, dem anderen Subjekt, freies Spiel geben, als einem Schauplatz, an dem bisher unvorhergesehene Bedeutungen zum Tragen kommen. An dem bisher unvorhergesehene Bedeutungen zum Tragen kommen. Ich überlasse es jetzt mal eurer Fantasie, was das alles so sein könnte. Jedenfalls, der Griff nach dem Abstrakten gerät ihr, Judith Butler, der Griff nach dem Konkreten gerät ihr, Judith Butler, wie vielen anderen schon zuvor, zum Griff nach der Barbarei. Wer sich positiv auf das andere oder auf die anderen bezieht, dessen Denken muss letztlich einer inneren Dialektik folgen, die am Ende nichts anderes bereithält als die Verschärfung und Zuspitzung genau dieser Totalität. Es ist dies die objektive Bewegungsrichtung derartigen Denkens. Und da fällt mir der bereits am Anfang zitierte Friedrich Nietzsche ein, die Wertvergesellschaftung. Er nennt es unsere europäische Kultur, das sei ihm verziehen. Unsere europäische Kultur befindet sich in einer Tortur der Spannung und rast wie auf eine Katastrophe los. Ich hatte es schon zitiert. Oder eben, wer mir noch einfällt, Thomas Mann, der stand am Anfang dessen, was sich heute mit Autoren wie Butler vollendet. Thomas Mann also. Oft will mir die Gegenwartsliteratur als ein Abschied nehmen erscheinen. Ein Abschied nehmen, bevor die Nacht sinkt. Eine lange Nacht vielleicht und ein tiefes Vergessen. Mit diesem durchaus pessimistischen Gedanken und der Gewissheit, dass es auch anders kommen kann, wenn die Menschheit sich gegen den Weltlauf entscheidet, möchte ich hier meinen Vortrag beenden. Danke schön.
Okay, ja, danke. Das war jetzt auf jeden Fall sehr dicht. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal so 10 Minuten Pause, um diversen Süchten zu frönen. Und dann kommen wir nochmal zusammen für eine Diskussion.